Wenn etwas klar geworden ist in dieser Krise, dass es nicht noch einmal so sein darf, wie es jetzt gewesen ist. Also das heißt, wir müssen aus dieser Krise lernen. Das heißt, besonders die stärkere soziale Absicherung der Künstlerinnen und Künstler, das muss jetzt einfach erreicht werden.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Kultur im Ohr. Ich heiße Viola Gräfenstein. Ich bin leidenschaftliche Hörfunkjournalistin, Podcasterin, Sprecherin und liebe Kunst und Kultur. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die sich neue, erfolgreiche Wege in ihrem Kulturbereich kreativ geschaffen haben. Denn mein Ziel ist es, Kulturschaffenden mit neuen Impulsen zu helfen. In dieser Folge spreche ich mit dem Geschäftsführer vom Deutschen Kulturrat in Berlin, Olaf Zimmermann, per Zoom darüber, wie es um die Kultur bestellt ist, was Kultur mit Bordellen zu tun hat und warum es zukünftig auch eine Arbeitslosenversicherung für alle Solo-Selbstständigen geben soll.
Herr Zimmermann, ich freue mich sehr, dass Sie mein Gast sind heute. Ich möchte mit Ihnen in dieser Folge über das Thema Kultur sprechen, aber auch darüber, wie sich Kulturschaffende langfristig retten können. Sie haben gerade die Corona-Chroniken Teil 1 Corona versus Kultur in Deutschland herausgegeben. Das ist ein sehr wichtiges Werk, das die Corona-Krise aus verschiedenen Blickpunkten beleuchtet. Wo steht denn die Kultur derzeit?
Ja, die Kultur steht noch nicht am Ende des Tunnels, weil wir wissen noch gar nicht, wie lange letztendlich dieser Tunnel noch dauert. Wir wissen nicht, ob wir eine vierte Welle jetzt bekommen. Ich glaube, man muss einmal klar sagen, das ist die größte undenkbare Katastrophe für den Kulturbereich war, diese letzten anderthalb Jahre waren der pure Horror gewesen. Ganz viele haben Schaden genommen, ganz viele leiden jetzt noch unter dieser Krise. Viele können immer noch nicht richtig auftreten, noch nicht richtig ihre Kunst machen. Der Kulturbereich ist sehr unterschiedlich davon betroffen, von maximaler Betroffenheit, gerade im Bereich der darstellenden Kunst und auch der Musik, also der aufführenden Musik. Aber ganz besondere Opfer dieser Krise sind die Solo-Selbstständigen, das heißt die freiberuflichen Künstlerinnen und Künstler.
Gibt es irgendwelche Zahlen, die Sie nennen könnten?
Naja, man kann es ja zum Beispiel, also wir können es ja bei den freiberuflichen Künstlerinnen und Künstlern, kann man das ja verhältnismäßig genau sehen. Das heißt, dort haben wir so ein Durchschnittseinkommen im Jahr von 17.800 Euro, das freiberufliche Künstlerinnen und Künstler haben, die ja Pflichtmitglieder in der Künstlersozialversicherung sind. Deswegen wissen wir das ganz genau. Dieses Durchschnittseinkommen wird jetzt nochmal ungefähr um 1.000 Euro abgesenkt in der Krise. Also das heißt, wir haben jetzt nur noch 16.700 Euro jetzt in diesem, also im letzten Jahr, 21. Ich glaube einfach, wenn Sie das sehen, dass dieser sowieso schon extrem niedrige Bereich noch einmal im Durchschnitt um 1.000 Euro im Jahr absinkt, dann können Sie sich vorstellen, wie groß letztendlich für den Einzelnen dann diese Einschränkungen sind. Und wir haben leider viele, die in den letzten anderthalb Jahren so gut wie gar nichts verdient haben und die letztendlich ihr Einkommen nicht aus den eigenen Arbeit bestreiten konnten, sondern die letztendlich durch die Grundsicherung abgesichert wurden, das heißt die Hartz-IV-Empfänger geworden sind.
Sie sind jetzt für die Kultur unermüdlich im Einsatz. Und was haben Sie als Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates für die Kulturschaffenden jetzt vielleicht erreicht? Also gibt es etwas, was Sie rückblickend sagen, wo Sie sagen, ja, das war auf jeden Fall ein wichtiger Stein, den wir ins Rollen gebracht haben, der zumindest großen Schaden begrenzen kann oder einen kleinen Teil des Schadens begrenzen kann?
Na, erstmal muss ich sagen, dass diese anderthalb Jahre für alle von uns, also alle, die jetzt in den Kulturverbänden arbeiten, die auch in den Kulturverwaltungen arbeiten, glaube ich, die anstrengendsten waren, die wir höchstwahrscheinlich, zumindest für mich gilt das in meinem ganzen Leben, gehabt haben. Schon im März des letzten Jahres hat es ja angefangen. Ich wusste, dass es ein riesiges Problem gibt, wie auf einmal vier Minister uns eingeladen haben. Das passiert ja normalerweise nicht, also gleichzeitig, nicht wahr? Also der Wirtschaftsminister, der Arbeitsminister, der Finanzminister und die Kulturstaatsministerin. Und dann saßen wir zusammen, ja. Und wissen Sie, spätestens dann wissen Sie, dass es ein Problem gibt, ja, weil normalerweise sich so viele Ministerinnen und Minister nicht gleichzeitig um den Kulturbereich kümmern. Und die erste Maßnahme, die wir damals besprochen haben, war die Öffnung der Grundsicherung, also von Hartz IV, auch für Selbstständige im Kulturbereich. Ich weiß, wie unbeliebt das Wort Hartz IV im Kulturbereich ist. Und keiner möchte das gerne haben. Aber es ist vielleicht eine der wichtigsten Maßnahmen gewesen, die wir erreicht haben, weil es sind Zehntausende mittlerweile, die von Hartz IV leben und letztendlich das auch jetzt nutzen müssen, weil sie keine andere Einnahmequelle haben. Dann haben wir mit den Ministerien sehr intensiv über die verschiedenen Förderungsprogramme gesprochen. Die Förderungsprogramme des Wirtschaftsministeriums waren zumindest im Anfang nicht passgenau für den Kulturbereich. Und deswegen haben wir sehr früh gefordert, es muss ein eigenständiges Förderungsprogramm auch für den Kulturbereich geben. Und das hat dann auch geklappt. Also mit Neustart Kultur ist dann dieses eigenständige Förderungsprogramm aufgelegt worden. Erst 1 Milliarde Euro, die der Kulturbereich zur Verfügung gestellt bekommen hat. Wir haben dann vorgeschlagen, wir können das auch verteilen. Das heißt, die Kulturverbände in Deutschland haben dann diese erste 1 Milliarde an den Kulturbereich weitergegeben. Wie die verbraucht waren, hat der Bund noch einmal 1 Milliarde Euro zugeschoben, also 2 Milliarden Euro in dieses Programm Neustart Kultur, was von der Kulturstaatsministerin verwaltet wird. Und seit einigen Monaten haben wir auch den Sonderfonds für Kulturveranstaltungen, der also vom Finanzministerium initiiert wurde, mit dem wir sehr eng da in dieser Frage kooperiert haben. Jetzt werden die Gelder, und zwar als Wirtschaftlichkeitshilfe und als sogenannte Ausfallhilfe für die Kulturveranstaltungen zur Verfügung gestellt. Noch einmal 2,5 Milliarden Euro. Also zusammen hat der Kulturbereich außerhalb der anderen Förderungsprogramme, die alle anderen, aber auch wir bekommen, noch extra vom Bund alleine 4,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt bekommen. Das finde ich, ist schon nicht so schlecht. Und deswegen sage ich auch immer alle, auch aus dem Kulturbereich, wenn die Kritik kommt, die Politik hat uns vergessen. Das stimmt nicht. Das ist eindeutig falsch. Die Politik hat uns nicht vergessen, sondern wir haben gute Programme auflegen können und wir haben viel mehr Programme auflegen können, als andere gesellschaftliche Bereiche auflegen können. Aber was richtig ist, wir sind auch ganz besonders extrem von dieser Krise betroffen gewesen und deswegen ist die Not bei uns auch ganz besonders hoch. Deswegen brauchen wir ja auch diese Unterstützungen. Aber was mir wirklich wichtig ist, die Zusammenarbeit zwischen den zivilgesellschaftlichen Verbänden, den Kulturverbänden, angeführt vom Deutschen Kulturrat und der Politik, das war schon nicht so schlecht gewesen in den letzten anderthalb Jahren.
Würden Sie sagen, das war eine gute Unterstützung, aber dennoch ein Tropfen auf den heißen Stein?
Ja, ich hoffe natürlich, dass es ein bisschen mehr als nur ein Tropfen gewesen ist. Aber was ganz klar ist, die Not ist unglaublich groß, ja. Und durch alle Stipendienprogramme, durch alle Unterstützungsprogramme, durch alle Wiederhochfahrprogramme, können Sie nicht diese Not letztendlich lindern. Der Kulturbereich ist, wenn man so will, wirklich kalt erwischt worden, ja. Und vielleicht muss man sich das nochmal vergegenwärtigen. Wir haben im Deutschen Kulturrat immer, wenn die Politik so gar nicht das machen wollte, was wir eigentlich für gut gefunden haben, dann haben wir uns immer mal so überlegt, was wäre denn, wenn wir einen Tag streiken würden? Also der Kulturbereich würde einen Tag mal richtig zumachen. Die Theater machen zu, die Museen machen zu, die soziokulturellen Zentren, die Künstler schließen ihr Atelier und so weiter. Und am Schluss der Diskussion sind wir immer zum Schluss gekommen, das geht gar nicht. Das ist vollkommen unmöglich. Wir können keinen Tag zumachen. Dafür ist der Kulturbereich viel zu vielfältig. Und dann wurden wir 1,5 Jahre geschlossen. Also vielleicht zeigt das nochmal so die gesamte Dimension auf, in die wir dort hineingekommen sind. Deswegen, ja, es ist, vielleicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, vielleicht ein Einfeuchten des Steines gewesen, was wir erreicht haben. Aber die Not ist selbstverständlich viel zu groß.
Okay, wie geht es denn weiter? Was sind Ihre Forderungen oder was möchten Sie, was von Seiten der Politik passieren sollte und was von Seiten der Kulturschaffenden beispielsweise? Es ist ja nicht nur die Politik, also es muss ja jetzt auch jeder irgendwo ran.
Genau, wir müssen einfach wieder die Türen aufmachen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da beginnen wir ja jetzt mit. Ja. Dafür brauchen wir einigermaßen klare politische Vorgaben, zum Beispiel unter welchen Bedingungen man Menschen hineinlassen kann. Und das gibt es ja jetzt leider. Jedes Bundesland hat seine eigenen Vorgaben geschaffen. Einige sind gut, einige sind weniger gut. Ich glaube, was wirklich wichtig wäre, dass wir mal eine bundeseinheitliche Regelung brauchen, damit der Mensch überhaupt mal weiß, was gilt jetzt. Also unter welchen Bedingungen kann ich zum Beispiel in eine Kultureinrichtung gehen, in ein Theater, in ein Kino, in ein soziokulturelles Zentrum, wo auch immer hin. Und dann müssen wir einfach sehen, das erleben wir jetzt hier, wo die ersten Türen geöffnet werden, nicht weil ich die Türe aufmache, kommen schon alle. Das heißt, es gibt in der Bevölkerung noch große, große Ängste auch. Das heißt, man hat Angst, sich anzustecken, selbst wenn alle Hygienebedingungen beachtet werden, selbst bei 2G-Regeln, also wo nur die Genesenen und die Geimpften letztendlich hineingehen dürfen, gibt es noch diese Ängste. Deswegen brauchen wir auch noch eine längere Zeit eine Hilfe bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen, weil alleine die Türen aufmachen, das reicht noch nicht. Die müssen ja auch kommen, die Menschen. Und das wird sicherlich noch eine ganze Reihe von Monaten dauern, bis es wieder in Anführungsstrichen normal wird.
Dann bleibt das Problem der Planungssicherheit sowohl für Institutionen als auch für natürlich Freischaffende. Was kann man denn da tun und muss man da nochmal ansetzen?
Naja, wir haben ja jetzt diesen Ausfallfonds, also von dem ich auch eben gesprochen habe. Der geht bis Ende des nächsten Jahres. Und das heißt, da können sich also Institutionen jetzt registrieren auf den verschiedenen Plattformen der Länder, das dann zentral vom Land Hamburg gesteuert wird. Und wenn es dann im Herbst oder im Frühjahr des nächsten Jahres, was wir alle nicht hoffen, ja, wieder ein Lockdown geben sollte, dann gibt es eine Ausfallfinanzierung bis zu 80% der entstandenen Kosten. Das ist, glaube ich, eine wirkliche Hilfe und gibt gerade den großen Veranstaltern jetzt die Möglichkeit, in diese Planungen hineinzugehen, ja.
Und was ist mit den Ausfällen der Solo-Selbstständigen? Bleibt das dann auch?
Ja, genau. Also die Solo-Selbstständigen, die über diese Veranstalter letztendlich einen Auftritt hätten haben sollen, der dann ausfällt, müssen von dem Veranstalter dann finanziert werden. Das gehört also mit zu dieser Ausfallbürgschaft, also mit dazu. Und das ist eben auch ganz spannend. Die müssen zu 100% finanziert werden. Das heißt also, diese werden nicht zu 80% finanziert, sondern die würden dann zu 100% finanziert. Die Voraussetzung ist immer, wir reden jetzt von Künstlerinnen und Künstler, die zum Beispiel bei einem Konzertveranstalter auftreten und dort wird eben ein Konzert durchgeführt. Unsere Sorgenkinder sind letztendlich die wirklich solo-selbstständigen Künstlerinnen und Künstler, das heißt also, die letztendlich mit keinem zusammenarbeiten, ja, wo also diese Regelungen letztendlich nicht greifen, die sich also in der ersten Linie selbst unternehmen, ja, das sind ja ganz viele, die also letztendlich wirklich die kleinste Betriebseinheit darstellen, die man sich vorstellen kann, das sind die nämlich alleine selbst, so, und das ist eben schwieriger, die müssen in vielen Fragen verwiesen werden auf Kultur macht stark, das heißt also auch auf dieses Zukunftsprogramm, wo wir sagen, es gibt künstlerische Projekte zum Wiedereröffnen jetzt der Türen und da gibt es noch Mittel und da kann ich nur alle ermutigen, dass sie sich über die für sie zuständigen Verbände eben letztendlich dann um diese Mittel, ob es nun Stipendien sind, ob es künstlerische Projekte sind, die sie dort beantragen, dass sie also versuchen, dort letztendlich noch Mittel zu bekommen, damit sie eine größere Absicherung erhalten.
Stichwort Arbeitslosenversicherung. Wie sieht es da aus mit dem Thema?
Naja, also ich glaube erstmal, wenn etwas klar geworden ist in dieser Krise, dass es nicht noch einmal so sein darf, wie es jetzt gewesen ist. Also das heißt, wir müssen aus dieser Krise lernen. Das heißt, besonders die stärkere soziale Absicherung der Künstlerinnen und Künstler, das muss jetzt einfach erreicht werden. Eine gute Möglichkeit ist die jetzt ja schon bestehende freiwillige Arbeitslosenversicherung auszubauen. Naja, sie ist nur für die bisher da gewesen, die vorher schon angestellt waren, die also quasi aus einem Angestelltenverhältnis, wo sie pflichtversichert waren, also Arbeitslosenversicherung als Pflichtversicherung gehabt haben, dann konnten sie die unter bestimmten Bedingungen in ihre Selbstständigkeit mit hineinnehmen. Aber auch diese Bedingungen waren nicht wirklich gut, ja, sondern wenn ich diese Arbeitslosenversicherung zweimal genutzt habe, dann bin ich sowieso herausgeflogen aus dieser Versicherung, ja, und gleichzeitig ist nicht wirklich mein Einkommen zugrunde gelegt worden bei der Feststellung, wie viel ich für diese Arbeitslosenversicherung brauche oder bezahlen muss, sondern es ist so ein fiktives Einkommen festgesetzt worden, was weit über dem liegt, was Künstlerinnen und Künstler normalerweise im Einkommen erzielen. Das heißt, viele Künstlerinnen und Künstler konnten sich schlecht diese Arbeitslosenversicherung, selbst wenn sie einen Zugang gehabt haben, einfach nicht leisten. Das soll jetzt geändert werden. Deswegen haben wir ja schon richtig Druck auf die Parteien gemacht. Und eigentlich alle Parteien mit Ausnahme der AfD haben uns zugesagt, dass sie in der nächsten Legislaturperiode an dieses Thema herangehen und dass die Arbeitslosenversicherung eben für diese Gruppe der Solo-Selbstständigen geöffnet werden soll und dass es eine verbesserte Situation geben kann. Da kann man einmal diese freiwillige Arbeitslosenversicherung auf bessere Füße stellen, damit sie von mehr nutzbar ist und dass zum Beispiel alle auch reingehen können in diese freiwillige Arbeitslosenversicherung. Man kann aber natürlich auch, und da würde ich ganz offen sagen, das würde ich für den richtigen Weg finden, dass wir eine generelle Sozialversicherungspflicht für alle Erwerbstätigen in Deutschland hätten. Und dann würde die Arbeitslosenversicherung mit dazugehören und die würden dann auch Selbstständige haben. Natürlich müssen wir schauen, wie man Arbeitslosigkeit bei Selbstständigen definiert. Das ist natürlich nicht so einfach zu definieren wie bei Angestellten, die dann einfach ihren Arbeitgeber verloren haben und dann eben ihre Beschäftigung nicht mehr nachgehen können. Zum Beispiel eine bildende Künstlerin, ein bildender Künstler wird natürlich nicht arbeitslos im klassischen Sinne, weil die hören ja nicht auf zu malen zum Beispiel oder zu bildhauern, sondern sie werden auftragslos. Und ich glaube, da sind wir im Moment gerade dran zu schauen, wie man es hinbekommt, dass eben in dieses System der Arbeitslosenversicherung eben auch so etwas wie Auftragslosigkeit als ein Grund, dass dieser Versicherungsschutz eintritt, implementiert werden kann. Aber ja, nachweisen müssen die Arbeitslosen, die sozialversicherungspflichtig richtig beschäftigt sind, das selbstverständlich auch. Also das ist ja ein Geld aus der Solidargemeinschaft. Das heißt also von allen, die in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat. Nachweisen muss man das schon, das ist klar. Aber bisher würde ja ein Nachweis gar nicht helfen, weil man gar keinen Zutritt hat. Und das soll eben geändert werden, so dass eben auch in der Zukunft zum Beispiel bei Auftragslosigkeit eben dieses Arbeitslosengeld dann gezahlt werden könnte. Das halte ich für eine wichtige Maßnahme und auch für eine wichtige Maßnahme, dass sollte noch einmal so eine Pandemie über uns kommen, die Not nicht so schnell so groß ist.
Jetzt habe ich gesehen, ich habe mir den Valomaten angeschaut und das Thema Kultur, das ist aber so gar nicht so wirklich in den Fragen da berücksichtigt. Wie sehen Sie das? Was bedeutet das für die Kulturschaffenden?
Ja, ich finde das auch sehr unverständlich. Der Valomat ist absolut kulturlos und ich verstehe es auch nicht, weil ja gerade jetzt in den Wahlprogrammen der Parteien für die Bundestagswahl Kultur eine große Rolle spielt. Also es gibt kein Argument zu sagen, ja, die Parteien beschäftigen sich nicht damit und deswegen konnten wir da keine Frage aufnehmen. Nein, es wäre notwendig gewesen, finde ich, dass man mindestens eine Frage genommen hätte dafür. Und wenn man sagt, in 38 Fragen, die Sie ja genommen haben, da hätte es nicht hineingepasst, dann hätte man halt 39. Frage genommen. Das hätte das System jetzt auch nicht unbedingt gesprengt. Ich sehe das als ein sehr großes Problem an, einfach deshalb, alleine dieser Valomat, der erst vor wenigen Tagen jetzt freigeschaltet worden ist, hat schon mehr als 10 Millionen Nutzer gehabt. Das heißt, das wird wirklich richtig intensiv genutzt. Und deswegen ist es eben nicht eine Petitesse, ob da Kultur drin vorkommt oder ob da Kultur nicht drin vorkommt, sondern es schadet uns und deswegen haben wir uns ja auch massiv beschwert und ich finde, dass die Bundeszentrale für politische Bildung, die ja eine nachgeordnete Behörde des Bundesinnenministeriums ist, nicht einfach so mit gesellschaftlich wichtigen Themen umgehen kann, sondern die muss sich schon auch umschauen, was diskutiert wird, was wichtig ist und dann muss dazu auch eine Frage da hineinkommen. Und ich hoffe, dass unser Protest dazu führt, dass in der Zukunft dieses Thema Kultur ja eine größere Bedeutung im Valomat spielt, weil wir erleben es ja, dass wenn in so wichtigen Kommunikationsinstrumenten die Kultur fehlt, dann wird damit ein richtiger, auch politischer Schaden ausgelöst. Und deswegen muss man, glaube ich, wirklich schauen, dass es dort auch drin ist. Und man muss sich, und das kann ich auch nur bitte alle Kulturschaffenden bitten, man muss einfach auch protestieren, wenn man sieht, dass es da nicht drin kommt.
Für mich ist ja auch Kultur ein Ausdrucksmittel und zwar ein sehr wichtiges dieser Gesellschaft. Also Kultur hat nicht nur die Rolle zu unterhalten, sondern auch die Rolle, den Finger in die Wunde zu legen. Und deshalb, wenn die Kultur immer stärker wegfällt und auch eben gerade in diesem Bereich nicht sichtbar wird, wie lässt sich denn ein Diskurs weiterhin aufrechterhalten? Also wie werden Kulturschaffende ihrer Rolle dann noch gerecht, den Finger in die Wunde zu legen? Also das ist ja ein wichtiger Bestandteil. Sehen Sie da eine Gefahr, dass das unter den Tisch fällt, langfristig, wenn die Kultur weiterhin unsichtbar bleibt?
Nee, ich glaube, wir müssen dafür sorgen, dass die Kultur noch sichtbarer wird, als sie jetzt ist. Und wir haben es ja jetzt auch in der Pandemie gesehen, wo die Knackpunkte sind. Also wir haben es ja beim Infektionsschutzgesetz gesehen. Eigentlich, da denkt man ja nicht, dass die Kultur da irgendeine Rolle spielt, aber es spielte sie, nämlich in dem ersten Entwurf des geänderten Infektionsschutzgesetzes, da wurde die Kultur unter Freizeit subsumiert und stand direkt neben Bordellen. Ja, also das heißt, also das, was man für Bordelle sich vorgestellt hat, das hat man sich auch für den Kulturbereich dann vorgestellt. Natürlich haben wir protestiert, es ist auch geändert worden. Aber dass es überhaupt so weit gekommen ist, lag daran, dass die Kulturstaatsministerin, die eine sehr positive Arbeit in dieser Bundesregierung macht, aber eben keine Ministerin ist, sondern sie ist eine Staatssekretärin. Und deswegen ist sie in die Ressortabstimmung nicht eingebunden, wie wenn sie eine Kulturministerin wäre. Und diese Änderungsvorschläge sind im Gesundheitsministerium letztendlich erarbeitet worden. Hätte es ein Kulturministerium auf Bundesebene gegeben, hätte es eine Ressortabstimmung geben müssen. Und das Kulturministerium hätte natürlich gesagt, na, ihr seid ja wohl verrückt geworden, ihr könnt ja doch nicht wirklich behaupten, dass Kultur und die Bordelle genau dasselbe sind und dass das alles quasi nur Freizeit wäre. Sondern die Kultur hat natürlich auch nach unserer Verfassung, Artikel 5 Absatz 3, eine ganz eindeutige, herausgehobene eine Rolle und sowas. Aber daran hat man eben gesehen, wenn man nicht konsequent genug ist und wenn auf der Bundesebene es zum Beispiel kein Bundeskulturministerium gibt, dann haben wir einfach einen politischen Nachteil, wenn es auch um solche Verteilungsfragen oder solche Definitionsfragen geht. Und deswegen fordern wir ja auch, dass in der nächsten Legislaturperiode endlich ein Bundeskulturministerium eingerichtet wird, was es sonst überall, also in so gut wie jedem Staat dieser Welt gibt. Nur wir gehen einen Sonderweg und haben letztendlich eine Abteilung im Kanzleramt geschaffen, die von einer Staatssekretärin geführt wird. Und das muss eine Aufwertung geben. Ich freue mich sehr, dass es eine ganze Reihe von Parteien gibt, die sagen, ja, da muss mehr passieren. Die SPD hat gesagt, ja, wenn wir an die Regierung kommen, dann wird es zumindest im Kanzleramt eine Ministerin und einen Minister geben. Also kein Staatssekretär mehr, sondern eine vollwertige Ministerin und Minister. Die Linken haben gesagt, wir wollen ein Bundeskulturministerium haben. Die Grünen sagen, es muss mehr werden. Wir können uns auch ein Bundeskulturministerium vorstellen. CDU, FDP sehr zurückhaltend noch. Da bin ich froh, dass die Kulturstaatsministerin nun aus ihrem Wissen, aus ihrem Amt noch mal deutlich gemacht hat, wenn es bei ihr gehen würde, würde man auch endlich diesen nächsten Schritt machen. Und sie kann sich auch ein Bundeskulturministerium vorstellen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir in der nächsten Legislaturperiode auch aus diesen Fragen lernen und zum Beispiel die Bundeskulturstrukturen stärken werden.
Hoffen wir, dass das so passiert. Wie sieht es aus mit dem Thema Digitalisierung? Viele Kulturbereiche mussten sich jetzt umstellen, ganz kurzfristig. Welche Rolle spielt dieser Bereich? Was würden Sie sagen? Ist das etwas, was weiter ausgebaut werden sollte, um Kulturschaffenden zu helfen, um einfach sichtbar zu bleiben, wenn es der nächste Lockdown kommt, was nicht unwahrscheinlich ist? Wie geht es jetzt weiter und auf was sollte man den Schwerpunkt auch legen?
Also haben wir gemerkt, dass wir die digitalen Möglichkeiten nutzen müssen, stärker nutzen müssen. Ich will mal sagen, da hat sich unglaublich viel getan in den letzten Monaten. Also viele Kultureinrichtungen haben ihre Programme in die digitale Welt hineingebracht. Also nebenbei bedeutet das nicht, wenn ich diese Programme in die digitale Welt hineinbringe, dass ich dann alle Probleme gelöst habe, sondern in der digitalen Welt ist die Konkurrenz natürlich noch größer. Ich war also in der analogen Welt früher vor Ort war. Trotzdem also finde ich das sehr richtig und natürlich brauchen wir auch weiterhin starke Programme und Entwicklungen, dass der Kulturbereich digitalisiert wird. Aber es müssen zwei Punkte klar gesehen werden. Wenn ich eine Digitalisierung habe, dann muss das Urheberrecht angepasst werden, weil es kann nicht sein, dass wir alle unsere Inhalte umsonst ins weltweite Netz stellen, die dann umsonst genutzt werden und gerade auch die Künstlerinnen und Künstler, aber eben auch die Kulturwirtschaft hinten runterfällt. Das heißt, dass sie keine Erträge aus diesen Werken dann ziehen können. Das ist in vielen Fällen heute noch so. Das muss man klar sehen. Das heißt, wir sind sehr oft in der Digitalisierung weiter, als wir in der Ökonomisierung der Digitalisierung sind. Das heißt also, in vielen Bereichen verdient man entweder ganz wenig oder gar nichts, wenn man seine Werke quasi ins World Wide Web setzt. Das muss unbedingt geändert werden, weil die meisten Menschen leben also im Kulturbereich von dem Verwerten ihrer Kunst. Es ist ja immer so, es ist eine Fehleinschätzung zu glauben, dass die meisten durch öffentliche Mittel finanziert werden. Das ist mitnichten so, sondern die meisten in unseren Bereichen leben von dem, was sie sich erarbeitet haben. Und deswegen muss, wenn es digitalisiert wird, auch eine Ertragsmöglichkeit da sein. Und das Zweite ist, und das will ich einfach nur hier sagen, das ist gar nichts gegen die Digitalisierung, aber wenn wir etwas gesehen haben, wie sehr uns das Analoge fehlt, ja, also das heißt, der direkte Kontakt zum Publikum, zu den Menschen, ja, ich sag mal, das Schwitzen und Spucken auf einer Bühne, ja, das Schreien in einem Konzert, ja, das Aufruhr, also das fehlt ja wirklich, ja, und ja, alles diese Sachen. Also ich bin jetzt auf den ersten Diskussionen jetzt wieder gewesen, wo Mensch mit Mensch diskutiert hat und nicht über ein elektronisches Zwischengerät. Und ich muss Ihnen wirklich sagen, da habe ich erst gesehen, wie sehr ich das vermisst habe. Ja, also was das wirklich, also und welche Gespräche man am Rand solcher Diskussionen und Veranstaltungen führt, die man eben mitnichten im Netz führt. Ja, und deswegen glaube ich, ja, wir werden uns im Kulturbereich noch stärker digitalisieren müssen. Aber ja, wir brauchen unbedingt auch diese analoge Welt wieder, ja, weil also ohne die funktioniert der Kulturbereich nicht.
Denn ohne Kunst und Kultur wird es still. Das ist ja so ein Slogan im Internet, Social Media.
Und dazu können Künstlerinnen und Künstler eine Menge beitragen, ja. Also das heißt, Kunst ist, glaube ich, der zentrale Katalysator für gesellschaftliche Entwicklungen. Und deswegen hoffe ich, dass diese ganzen Themen, über die wir jetzt geredet haben, über die andere reden, dass die auf den Bühnen stattfinden, ja, dass wir die in den Bildern finden, dass wir in den Texten der Literaten finden, dass wir uns aufregen über das Bühnenstück X oder über den Text Y und sagen, wie kann der oder die denn so etwas behaupten und sowas. Ja, Pro und Contra muss sein. Und ich glaube, dass wir wieder so eine Art von Leadership des Kulturbereiches brauchen, also auch bei einigen Debatten, weil der Kulturbereich ist natürlich jetzt zurückgedrängt worden, weil sehr viele seiner Orte geschlossen waren, seiner diskursiven Orte letztendlich nicht so funktioniert haben, hat auch die Gesellschaft weniger diskutiert, weil einfach diese Orte gefehlt haben. Ja, und das glaube ich ganz sicher. Also ich glaube, dass wir den Mut haben müssen, uns auch richtig zu fetzen im Kulturbereich und dass wir auch jetzt wieder anfangen. Also ich glaube, was man den Künstlern auch sagen muss, die Zeit der Trübsal ist jetzt auch zu Ende, ja. Also wir müssen jetzt wieder Kunst machen, ja. Also das ist alles schlimm genug gewesen, aber es können auch jetzt wieder nach draußen gegangen werden und es muss wieder letztendlich mit den verschiedenen Positionen auch gearbeitet, gekämpft, gestritten, was auch immer werden. Das halte ich für ein wichtiges Thema und hoffe sehr, dass wir das auch dann jetzt in den nächsten Monaten hinkriegen werden.
Und ich danke Ihnen, Herr Zimmermann, dass Sie sich Zeit genommen haben für diese sehr, sehr interessanten Impulse und Anregungen. Und ja, und wir hoffen das Beste für alle Kulturschaffenden und hoffen, dass es weitergeht.
Vielen Dank an Sie. Bis bald.
Wenn Sie noch mehr über die Auswirkungen der Pandemie auf das Kulturgeschehen wissen möchten, dann empfehle ich das Werk »Die Corona-Chroniken Teil 1 – Das erste Jahr Corona versus Kultur in Deutschland«, herausgegeben von Olaf Zimmermann und Gabriele Schulz. Das war der Podcast Kultur im Ohr, der Podcast für Kulturschaffende. In der nächsten Folge spreche ich mit Demis Volpi. Er ist der neue Ballettdirektor und Chefchoreograf des Ballett am Rhein in Düsseldorf.